Wir sind der 1000 Fragen Podcast.
Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet.
Mein Name ist Corbin Jan.
Und mein Name ist Leo, hallo.
Wir wollen lustige, spannende und interessante Fragen beantworten.
Aktuell sind wir bei
3 Fragen.
Viel Spaß mit der Folge.
Sieht doch gut aus.
Wir sind wieder da. Hallo. Der 1000 Fragen Podcast ist zurück aus der nicht vorhandenen Pfingstpause. Wir ziehen durch, wir ballern durch. Das ganze Jahr über, das ganze Jahrzehnt über. Jede Woche gibt es eine neue Folge vom 1000 Fragen Podcast. Und liebe Leute, es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt.
Ja, genau. Und es ist 6 Uhr morgens.
Es ist 10 Uhr morgens.
Sonntags 6 Uhr morgens. Und es ist die einzige Zeit, die in unseren Wochenplan gepasst hat, wo wir aufnehmen können.
Ich verstehe nicht, deshalb, warum 10 Uhr morgens für dich so ein großes Problem ist. Also,
weil Sonntag ist.
Ja, aber 10 ist doch schon wirklich
6 Uhr.
Okay, also es ist in deinem Biorhythmus, dass ja, so viel gestehe ich dir zu, ist vielleicht 6 Uhr, aber tatsächlich ist es 10 Uhr.
10.24 Uhr.
Ja, ich finde es jetzt nicht so super früh. Ich finde auch für einen Sonntag ist das noch okay. Ich finde,
unmenschlich.
Das ist schon Brunchzeit.
Es ist, ja, genau, aber das verstehe ich auch immer beim Brunch nicht, dass das so früh ist. Da denke ich mir auch, hey, aber da kannst du doch auch frühstücken um die Uhrzeit.
Würdest naja, du dich lieber echt, also wenn du dich mit Freunden treffen würdest, weiß ich nicht, ob du das machst, sowas, würdest du dann lieber dich zum Frühstücken treffen, zum Brunchen, zum Mittagessen, zum Abendessen oder zu einem Nachtsnack?
Ui, zum Abendessen natürlich, aber Brunchen kann schon auch cool sein, aber das ist, bei dir ist es echt lustig, weil du klingst schon so, als ob du seit 2 Stunden wach bist, du warst schon joggen und warst duschen und hast ein Hemd an, so klingst du.
Nichts davon, nicht mal seit 2 Stunden wach, also seit 1,5 Stunden jetzt wach, mein Wecker hat um 9 Uhr geklingelt, ich glaube ich bin um 8:15
meine auch
aufgestanden, ja siehst du. Ich habe weder gejoggt, noch trage ich ein Hemd tatsächlich.
Aber du klingst einfach so.
Ja, ich bin einfach gut drauf. Ich habe mich halt gefreut, dich zu sehen, dich zu hören. Und dachte mir so, geil, Alter, was ist denn das für ein geiler Tag, wo es mit dem 1000 Fragen Podcast losgeht.
Okay, ja gut.
So, das ist mein Motivationslevel.
Krass. ja, dann können wir da doch eigentlich dann starten, würde ich sagen.
Lass uns direkt starten, meinetwegen gerne.
Okay, gut.
Ich habe direkt eine Frage, mit der ich reingehen würde. Und zwar hat jemand bei gutefrage.net die Frage formuliert. Doppelpunkt. Verdammter Mist, ich habe gerade mit dem E-Roller einen Raben überfahren. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich fühle mich so schlecht.
Oh Gott, oh Gott.
Und dann geht die Frage weiter. Ich war vorhin mit meinem Voi E-Roller unterwegs. Ich weiß nicht genau, was das Voi dann in dem Zusammenhang bedeutet. Also vielleicht ist es die Marke.
Wahrscheinlich die Marke, ja.
Ich bin in einen schmalen Weg eingebogen, der links und rechts mit Büschen stark bewachsen war. Was schon irgendwie sich nach gar keiner guten Idee anhört, wenn man da mit so einem Gefährt durchballert. Und dann kam aus dem Gebüsch auf einmal ein Rabe. Und er ist direkt auf dem Weg gelandet. Vor mir. Und ich konnte dann nicht mehr ausweichen. Dann bin ich über ihn drüber gerollt mit beiden Rädern. Er war wahrscheinlich sofort tot. Katastrophe. Ich fühle mich so schlecht.
Oh Gott.
20 Meter weiter schaue ich ein zweites Mal zurück. Und da sah ich, wie ein zweiter Rabe in der Nähe landete und auf den toten Raben schaute. Der hat in der Zwischenzeit offensichtlich immer noch nicht angehalten. Also er hat den Rahmen überfahren und ist dann einfach weitergeballert. Sich aber noch umgeschaut. Dann brach mir endgültig das Herz. Ich fühle mich so schlecht, ich bin am Boden. Ich habe es direkt gespürt, als ich drüber gerollt bin. Frage steht oben. Also, mein erster Gedanke. Also es ist natürlich echt furchtbar. Der Rabe hat natürlich... Der hat wahrscheinlich den Roller nicht kommen hören, weil es ein E-Roller ist.
Oh ja, das kann sein, stimmt.
Hätte der so gemacht, dann hätte sich dieses Unglück vielleicht vermeiden
lassen. Ja, oder hätte die fragenstellende Person halt eine Boombox auf dem Roller dabei gehabt mit fetter Mucke oder so.
Was, wie stehst du dazu eigentlich? Das würde mich wirklich interessieren, so. Weil ich habe gestern erst jemanden gesehen, der in so einer Kleinstadt, die noch kleiner ist als Würzburg, so in so einer Altstadtpassage, sage ich mal, mit so mit dem Fahrrad gefahren ist und so eine Boombox übelst laut im Rucksack hatte. Da denke ich mir schon so, wie unbeliebt kann man sich eigentlich machen wollen?
Das finde ich so absurd, aber das wird noch viel schlimmer werden, behaupte ich, wenn die Verkehrswende wirklich eintritt und die Leute, die jetzt mit dem Auto eben Lärm machen, aufs Fahrrad umsteigen und sich da quasi Sachen ausdenken, die Lärm machen, die als neues Statussymbol gelten und so. Und da finde ich, ist auch das Fahrradbusiness noch nicht so drauf vorbereitet, beziehungsweise hat jetzt immer so ganz sinnvolle und nachvollziehbare Veränderungen durchgemacht. Aber wenn dann quasi die Felgen kommen, die sich nochmal, so Spinners quasi, die sich nochmal gegen die Fahrtrichtung drehen extra und so und irgendwie Fahrräder, die ganz fett wackeln oder so und eben Boxen überall angebracht haben.
Das stimmt eigentlich total, du hast total recht. Also diese ganze Szene ist da noch gar nicht mitgedacht.
Null. Und das wird noch ein Riesending werden, so diese Fahrradpimper-Geschichte mit irgendwie absurden, den absurdesten Gestellen und so weiter, nur damit die Leute irgendwie Aufsehen erregen. Und das wird, da kommt einiges auf uns zu und da sind wir, glaube ich, nicht vorbereitet.
Weißt du, was auch da noch kommen könnte? Ein Fahrrad, das eigentlich ein Auto ist. Also so ein Fahrrad mit vier Rädern. So, das ist schon auch so ein Gestell so aus Metall, aus Stäben und so, aus so Ketten, aber das hat so vier Räder und braucht natürlich dann auch doppelt so viel Platz und hat auch so einen fetten Sitz so und das sieht eigentlich aus wie das Skelett von einem Auto.
Oh Gott, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Gibt's sowas wirklich, schon?
Gibt's, also so, naja, ein Catcar halt, ne?
Ja, ist das sowas? Ein Catcar ist ja sowas, oder? Eigentlich.
Ist im Endeffekt sowas, ja, schon. Aber sieht man ganz selten.
Mit der Verkehrswende, wenn die Benzinpreise jetzt steigen, wahrscheinlich häufiger, oder? Also, dann wird wahrscheinlich dann doch häufiger hier durch meinen Stadtteil auch mal irgendwie so ein dickes Catcar fahren mit so einer Boombox hinten drauf. Und
oh Gott, das wird wirklich scheiße, ja.
Ach ja. Auch der Rabe wäre natürlich auch nicht geschützt gewesen vor einem sehr schnellen Catcar, mit dem man hätte nicht mehr abbremsen können.
Nee. Aber der Trend geht ja jetzt schon zu breiteren Fahrrädern und so weiter und breiteren, alles ist, soll ein bisschen breiter sein, breitere Reifen, breitere Lenker und das
breiterer
ist
Rücken.
Genau, und das ist super nervig schon. Also schon jetzt, weil du halt einfach schwerer dran vorbeikommst, wenn die Fahrradwege so eng sind.
Aber ganz aber da muss ich dich jetzt mal ganz kurz nochmal als Fahrradfahrexperten konsultieren dazu. Ich dachte, der Trend schlechthin, ich dachte immer, das wären diese Fahrräder, auf denen man so drauf liegt. So die so aussehen wie so Teufelshörner. Der Lenker, der sieht so aus wie so nach innen
gewölbt. Ach, Rennräder.
Sind das dann Rennräder?
Das sind Rennräder, ja.
Ah ja, okay.
Ja, die sind natürlich noch relativ schmal, aber eben der allgemeine Trend von allem anderen ist so ein bisschen in die Breite gehend.
Und du hast ein Rennrad oder hast du ein Mountainbike?
Ich habe ein Rennrad. Ich habe ein Rennrad.
Ah ja.
Und es gibt dann zum Beispiel noch so einen neuen Trend, das ist ein Mix aus einem Mountainbike und einem Rennrad. Und die sind dann eben schon mal ein bisschen breiter und haben auch irgendwie so komische Lenker, die so, weiß ich nicht, einfach Platz wegnehmen. Das ist alles ein bisschen doof. Aber kommen wir zurück zum Raben.
Ja.
Und zwar, weil diese Geschichte wirklich...
Corvus oder Corvus oder so ähnlich, dass das Rabe bedeutet und dass daher der Name Corbinian kommt. Ich bin mir nicht sicher, wie das lateinische Wort jetzt nochmal genau war. Ich glaube Corvux oder so. Corvus.
Ja.
Wie sowas.
Hokrux oder so.
Corvus Corax.
Nee, aber das ist ja ein cooler Fakt zu deinem Namen.
Ja. Deswegen kann ich jetzt auch sehr mitfühlen mit diesem Rahmen, weil ich das Gefühl habe, so als ist es fast so ein bisschen, als wäre ich von einem E-Roller überfahren worden.
Also wirklich, die gemeinste Wendung in dieser Geschichte ist ja, dass er beim zweiten Mal zurückblicken nach 20 Metern einen anderen Raben sieht, der sich den verendenden Raben quasi gerade anschaut und irgendwie hilflos daneben steht und nichts machen kann.
Ja,
weil er keine Hände hat.
Wahrscheinlich die Partnerin oder der Partner des überfahrenen Rabens.
Das ist traurig, Hilfe.
Ich finde, bei dieser ganzen Geschichte ist auch ein bisschen strange, dass er kein Mal angehalten hat. Also, dass er sich dachte so, okay, was jetzt passiert, passiert. Ich bremse jetzt auch nicht mehr, ich baller jetzt einfach drüber mit meinen 50
km/h auf den... Soweit ich weiß, ist es beim Autofahren ähnlich. Wenn ich mich an die Theoriestunden richtig erinnere, dann musst du nicht, wenn du angenommen, du überfährst eine Katze oder so, nicht anhalten und dir die Katze anschauen oder so. Weil das nämlich irgendwie Auswirkungen auf die Psyche haben kann. Und deshalb soll man das auch gar nicht machen. So habe ich das irgendwie in Erinnerung.
Okay, das finde ich eine interessante Fahrschullesson. Ich dachte, also jetzt in der reale Geschichte, ich war in der Fahrschule und dann war die Frage, ja, wie verhält man sich jetzt, wenn man...
ja.
Es ist mir so peinlich, oder? Wie verhält man sich...
Hast du die Frage gestellt?
Ja, ich habe die Frage gestellt.
Achso, okay.
Wie verhält man sich... Nee, also der Fahrschullehrer hat die Frage gestellt im Theorieunterricht. Wie verhält man sich, wenn ein Reh oder Wild nachts auf der Landstraße vor einem steht? Und ich melde mich, also wirklich fest überzeugt und sage, ja, ich gebe richtig Gas, damit das Tier von einem Auto wegfliegt, statt dass es ins Auto reinkracht.
Also ja, doch, so kann ich aber nachvollziehen, ja.
Und dann haben alle mich ausgelacht in dieser Theoriestunde.
Mhm.
Und dann gesagt so, nee, das macht es ja noch viel schlimmer und so. Aber ich hatte das mal gesehen in einem Film und ich glaube, es war dieser Planet Terror von Robert Rodriguez.
Ja. Ja.
Und da gibt es so einen LKW-Fahrer und da steht dann so wild auf dem Ding und eigentlich ist es ein Zombie, Spoiler Alert. Mhm. Und er gibt dann richtig Gas, damit es so wegfliegt. Und er dachte, daher stammte mein Wissen in dieser Angelegenheit.
Oh Gott, aber sowas hatte ich auch schon mal, wo ich in einer Vorlesung für Statistik oder so, da hat der Professor gefragt, ja, es ging irgendwie um IQ und so und wie der IQ verteilt ist und keine Ahnung, irgendwie sowas, Durchschnitts-IQ und so weiter. Es war irgendwie so eine Beispielaufgabe und irgendwie hat er dann gefragt, ja, wissen Sie denn, wer die Person mit dem höchsten IQ auf der Welt ist? Und ich hatte mal gehört, dass es der Schauspieler James Woods gewesen sei. Und dann habe ich mich gemeldet und wurde Gott sei Dank nicht drangenommen. Weil es war irgendjemand ganz anderes. Aber ich hätte mit völliger Überzeugung James Woods gesagt. Und und ich kam dann nicht dran und dann hat eine andere Person irgendwie den Namen gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und dann hat der Professor mich aber gesehen und hat gemeint, ah, das wussten Sie auch, ne? Und ich so, ja, klar, wusste ich auch, ja, genau. Oh Gott, das wäre so unangenehm gewesen. Ich habe das irgendwie mal gehört, dass er so super intelligent wäre und irgendwie den höchsten IQ hätte, was irgendwie nicht stimmt. Also der hat tatsächlich einen hohen IQ, aber nicht den höchsten. Naja, aber das stimmt ja, was du da gesagt hast, also in deiner Fahrschule, weil du sollst halt auf jeden Fall nicht ausweichen, wenn ich mich nicht täusche.
Soll man nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe dann auch nicht. Ich weil war dann, natürlich so beschämt, dass ich dann nicht mehr die richtige Erklärung mitbekommen habe. Das heißt, heute würde ich dann vermutlich immer noch Gas geben.
Nee. Oh Gott, ich fühle das so sehr, weil es stimmt, wenn man so eine Antwort gegeben hat und die nächsten 10 Minuten ist man dann in dieser Antwort drin und in dieser Situation und bekommt nichts mit von dem. Und das ist quasi doppelt scheiße. Nicht nur, dass du die falsche Antwort gibst, sondern du bekommst die richtige gar nicht mehr mit, weil du dich so schämst. Das verstehe ich voll. Nee, es ist, glaube ich, so, wenn ich mich nicht täusche, dass du vielleicht jetzt nicht Gas geben sollst, aber auf jeden Fall den Lenker starr halten musst. Und nicht irgendwie versuchst, da rumzuschlingern oder so, weil dann passieren irgendwie das ist so gefährliches Halbwissen. Das ist zumindest meine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ihr euch so verhalten solltet, wenn ihr Wildübergang im Wald habt oder so. Aber das ist zumindest so, wie ich es machen würde. Bremsen natürlich, aber auf jeden Fall gerade auslenken. und nicht irgendwie versuchen, da auszuweichen, weil dann kommt man eben von der Straße ab eventuell und kracht in irgendeinen Baum oder so. Und dann wird es ja erst richtig gefährlich.
Aber was ist, wenn die Straße ganz, ganz riesenbreit ist und das ist ein kleines Tier, dem man ohne weiteres ausweichen könnte?
Ja, das ist natürlich eine ganz andere.
Sollte man dann auch sich an diese Regeln halten? Ich weiß es nicht. Na,
da solltest du auf jeden Fall Gas geben und versuchen, den Weg des Tieres zu antizipieren und dich dann gegenteilig verhalten.
Ah ja, okay.
Also wenn du denkst, das Tier rennt rechts, dann gibst du Gas und fährst links dran vorbei. Kann natürlich auch sein, dass sich das Tier aus Angst auf den Rückweg begibt und dann musst du rechts einlenken und genau, so würde ich das machen. Nee, aber das ist, also bei Reh ist es auch übrigens nochmal was anderes. Wenn du ein Reh überfährst, dann musst du schon Bescheid sagen.
Ja, eben, also da gibt es schon Unterschiede.
Aber bei einer Katze eben nicht.
Okay, weil bei einer Katze wäre der psychologische Schock zu groß. Habe ich das richtig verstanden? Ah ja, okay.
Richtig, genau.
Ja,
okay. Und Rehe sind irgendwie halt, da muss der Jäger Bescheid wissen, da muss, also mindestens der Jäger. Und eben bei einer Katze, das ist dann eher wie ein Gegenstand oder so.
Ah ja. Also ich weiß das mal, in meiner Familie gab es mal den Fall, dass eine Katze überfahren wurde, die einem selbst gehört hat oder die bei einem selbst. Das war ganz, ganz schlimm.
Oh Gott, das glaube ich, ja.
Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass Katzen irgendwie da, wenn die so zutraulich sind, die rennen einem dann zum Beispiel auch in das Auto. Also das war jetzt gar nicht so im öffentlichen Straßenverkehr.
Echt? Hilfe.
Ja, das war irgendwie nicht so gut. Ich glaube, das ist ganz, also für mich wäre das, glaube ich, ganz arg schlimm, wenn ich ein Tier überfahren würde. Ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber gelegentlich sieht man ja so Roadkill, man sagt.
Ja.
Und das finde ich schon immer schlimm. Da versuche ich dann auch immer nochmal auszuweichen und nicht noch über das tote Tier und dann nochmal drüber zu fahren.
Das ist sehr pietätvoll.
Wie handhabst du das?
Ganz ehrlich, so oft kommt es jetzt nicht vor, dass da irgendein Tier auf der Straße dann noch liegt.
Echt? Dann merkt man, dass du bist jetzt halt ein Städter.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht liegt es daran. Aber ich finde das wirklich spannend, weil ich denke mir das so häufig beim, ja, wenn man unterwegs ist, egal wie, und irgendwelche Tauben irgendwie auf der Straße rumgammeln und sich einfach nicht bewegen, weil die das eigentlich immer noch in der letzten Sekunde checken und wegfliegen. Aber dass dieser Rabe das eben nicht gepackt hat, also entweder war der so fokussiert auf seine nächste Beute oder so, oder wie du gesagt hast, er hat ihn einfach nicht kommen hören.
Ja, oder der Roller war entdrosselt, der war so schnell.
Ja, oder so, ja, das ist...
Entdrosselt, verstehst du?
Das kann sein. Ja, ich check's, ja. Ja, check ich. Das ist ein guter Joke. Das ist ein guter Joke. Solltest du dir aufschreiben und, weiß ich nicht, irgendwann mal ausprobieren.
Für meinen Vogel-Stand-up.
Genau.
Ja, da muss ich aber schauen, dass die Leute mir dann nicht den Vogel zeigen.
Oh Gott. Was uns aber einmal passiert ist, auf der Autobahn, auf dem Weg in den Urlaub, ist, dass ein Adler abgestürzt ist.
Oh, wirklich?
Ein Adler ist abgestürzt und uns in die Windschutzscheibe rein.
Der Adler stürzt ab, das könnte auch so ein Faschings-Song sein, oder? Der Adler stürzt ab in die Windschutzscheibe rein. Hello, hello, ja, genau. Hello, hello.
Und wie kriegst du da das? Wie kriegst du da den Alkohol noch rein?
Naja, der stürzt ja ab.
Ach so.
Der,
ja, ich habe gedacht, da kommt noch sowas, aber egal, wir trinken noch ein Bier oder irgendwie sowas.
Achso, der Adler stürzt ab. Aber egal, ich sauf mich zu.
Ich sauf mich zu. Hello. Genau. Okay, aber was war jetzt eigentlich die Frage bei dieser Geschichte mit dem Raben?
Stimmt. Die Frage war, wie er jetzt damit umgehen soll. Also.
Ja, keine Ahnung. Kann ja ein kleines Kreuz bauen oder ein Vogelhäuschen und da an die Stelle, wo er den Raben überfahren hat.
Ja, so ein kleines Vogelhäuschen mit so einer Fotografie von dem Raben.
Genau, irgendwie sowas. Oder, was man ja auch häufig sieht am Straßenrand, das sind aber eher Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern, dass da ein weißes Fahrrad hingestellt wird.
Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, das hört sich auch sehr traurig an und es erscheint mir jetzt fast schon ein bisschen zu ernst, um das als Gegenstand für Comedy noch zu verwenden.
Wer hat denn gesagt, dass wir hier Comedy machen?
Ach so.
Wir geben hier ernste Lebenstipps.
Ach so, ups.
Aber vielleicht habe ich das Projekt auch in der letzten Zeit einfach zu ernst genommen. Wir müssen will,
aber vielleicht tatsächlich, weil ich könnte ja so einen kleinen Verabschiedungs-, so eine, so eine Messe halten und nochmal die ganzen Freunde einladen.
Oder einen Song schreiben.
Oder einen Song schreiben.
Ja. So,
Entschuldigung, ich habe übrigens vorhin diese Adlergeschichte total unterbrochen. Was ist denn eigentlich mit dem Adler dann noch passiert? Also der ist dann nur auf der Windschutzscheibe ran und dann?
Dann ist er von der Windschutzscheibe auf die Straße gefallen.
Ah ja.
Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann weiterging. Ich glaube, wir sind dann noch den Weg quasi, weil, also der ist nicht durchgebrochen durch die Windschutzscheibe, das wäre super aggro gewesen, aber der ist natürlich, ich sag mal, ein Steinschlag, aber in riesig gewesen.
Mhm.
Und wir waren so auf halber Strecke, also das hätte jetzt auch keinen Unterschied mehr gemacht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob wir einen ADAC gerufen haben und den gefragt haben, hey, was sollen wir machen? Mhm. Weil der kann jetzt auch nicht einfach so eine Windschutzscheibe austauschen. Ich glaube, wir sind dann noch zum Ort, wo wir hin wollten, hingefahren und haben uns dann am nächsten Tag dann darum gekümmert.
Ja, und der Adler, der ist vermutlich dann, hat seinen Rausch
ausgeschlafen. Der Adler war tot.
Ach so.
Ja, der war höchstwahrscheinlich tot.
Okay.
Oh. Ja, sorry, wenn ich das jetzt irgendwie kaputt mache.
Nee, ist okay. Ich dachte vielleicht für...
Der war mausetot.
War er vielleicht ein Mausebussard?
Ja, vielleicht.
Muss ich echt nochmal dran arbeiten an meinen Vogeljokes.
Ja. Also wie, ich würde ein Lied schreiben. Irgendwie sowas wie Knocking on Heaven's Door, aber irgendwie noch mit so einem Rahmenwortspiel.
Ja. Knocking on Heaven's Door ist doch eigentlich ganz gut.
Und wie heißt dieses andere, was man im Englischunterricht früher gesungen hat? Das weißt du bestimmt auch, welches ich meine.
I wonder how, I wonder
why. Ja, genau.
Das? Lemon Tree?
Lemon Tree, genau.
Was hat das mit einem Rahmen zu tun?
Nein, es gab irgendwie so ein trauriges Lied, was wir im Englischunterricht immer gesungen haben, weil an der bayerischen Schule wird ja frühmorgens gebetet, das weiß man ja. Irgendwie sau absurd, dass man das gemacht hat, oder?
Kann ich da gar nicht mehr dran erinnern, um ehrlich zu sein.
Doch, in der 5. Klasse oder so.
Ah ja, aber dann später nicht mehr unbedingt, oder?
Nee, später nicht mehr, aber in der 5., 6. Klasse oder so haben wir gebetet und der eine Englischlehrer, also nur frühs quasi, und der eine Englischlehrer montags oder dienstags frühs um 8 wollte nicht beten und hat stattdessen immer ein Lied mit uns gesungen. Es war immer dasselbe und es war irgendwie so ein trauriges Lied, so ein Pop, also aber schon populär. Mir fällt aber partout nicht mehr der Name ein. Es war aber irgendwie sowas wie Knocking on Heaven's Door. Aber
das ist eine gute Art und Weise, in die Woche zu starten, würde
ja,
ich sagen.
Ja, schon.
Erstmal so super traurige Musik zu hören.
Der wollte, glaube ich, einfach nur Gitarre spielen.
Ah ja, okay.
Ja. Naja.
Er hat erstmal am Montagmorgen seine The Cure Platte aufgelegt. Und
ja. So,
Leute, ich bin ein bisschen down.
Ich bin ein bisschen mellow heute.
Aber ich habe mir überlegt, am Wandertag gehen wir auf den Friedhof. Und vorher würde ich noch einen kleinen Workshop anbieten, Schminken für Gruftis.
Oh Gott!
Wie geil wäre das eigentlich, so ein Gothic-Lehrer, der aber auch so wirklich sein Hobby so viel zu sehr auslebt im Unterricht.
Oh Gott, ja, finde ich, das wäre doch ein...
Und alle Schüler, keine Schüler trauen sich irgendwie dagegen, auch so gegen ihn zu rebellieren, weil alle irgendwie so...
Die lassen sich zu sehr runterziehen.
So traurig sind.
Die lassen sich einfach zu sehr runterziehen davon. Na gut.
Was ist denn passiert, mein Schatz? Hat man dich in der Schule gemobbt?
Mein Schatz? Ja, achso, okay, ich habe gedacht, der Lehrer sagt
die
das.
Die Mutter oder
okay,
der Vater.
Ja.
Und dann... Nee.
Nee, ich hatte Englisch.
Ich hatte Englisch, LK. Okay, ja, mir fällt nichts Gutes ein. Ich glaube, wenn wirklich gar nichts hilft, dann versuch doch mal mit Freunden drüber zu sprechen. Vielleicht haben die auf ja, tröstende
Worte. Oder in
Worte.
Die Kirche gehen.
Genau, tröstende Worte.
Beichten.
Beichten könntest du. Oder du könntest natürlich auch eine Therapie anfangen, wenn es wirklich gar nicht anders geht.
Ja, genau. Cool.
Und das wären meine, oder du, also vielleicht könntest du auch überlegen, ob du, einfach um das in Zukunft zu vermeiden, ob du irgendwie so ein lautes Geräusch ob du so eine Sirene an deinen E-Roller dran montierst.
Ja.
Die ganze Zeit so, Wobei das vielleicht auch verboten ist. Ich weiß nicht, wie das die Polizei sieht.
Naja, aber es ist so, wie das klang, hat er sich jetzt nicht auf den größten Straßen so aufgehalten und dann wäre es vielleicht auch wieder okay. Ja. Naja, lies mal ja die nächste Frage vor, bitte.
Die nächste Frage bei gutefrage.net ist, wie erklärt sich der Buddhismus eigentlich die Entstehung der Welt, beziehungsweise des Universums?
Okay, oder? Das ist eine mega, mega gute Frage. Aber
oder
ich
ist
original,
das völlig egal?
Ich habe original keine Ahnung. Ich finde, das ist eine mega geile Frage und ich würde es auch gern wissen, aber ja, ich weiß nichts darüber.
Weißt du was? Ich weiß halt ein bisschen was aus dem Religionsunterricht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt wirklich, da sind wir jetzt, bin ich im Bereich nicht mal mehr des Halbwissens. Mhm. Sondern eher
Viertel?
So im Bereich Viertelwissen, vielleicht ein Achtelwissen. Ich glaube eher Achtelwissen. Achtel, also,
okay.
Ich kann mir das jetzt
Hau
alles
raus.
Nur zusammenreimen aus dem, was ich noch aus der 8. Klasse Religionsunterricht weiß und was ich bei Hermann Hesse in Siddhartha gelesen habe. Aber das habe ich auch nicht fertig gelesen. Also, da weiß ich auch nicht genau, inwiefern das eine wirkliche.
Hast du das Buch noch?
Ich glaube schon, ja.
Kannst du mir das schenken?
Nee.
Oh Mann,
ausleihen.
Warum nicht?
Ja, warum soll ich dir das schenken?
Ja, weil du
was
immer
ist
noch
das für eine
Sopranos,
komische Frage?
Meine Sopranos TV-Box hast.
Ja, dann ich wusste nicht, dass es deine Sopranos TV-Box ist.
Ja, das ist die von meinem Vater.
Ja, aber dann ist es ja nicht gleich deins. Seid ihr derselbe Mensch.
Ja, okay, komm.
Oder seid ihr derselbe Mensch?
Na komm, mach.
Okay.
Mach.
Du kannst sie gerne wiederhaben. Du kannst
nee, ich will lieber das Siddhartha-Buch.
Okay.
Weil DVDs sind mittlerweile auch echt veraltet.
Okay.
Das kann man doch mittlerweile alles streamen.
Ja, das stimmt. Ja, also Buddhismus, wie erklärt sich die Entstehung der Welt? Also ich weiß ja bloß, also was ja schon mal klar ist, im Buddhismus gibt es das Nirvana. Und danach hat sich dann in den 90er Jahren auch so eine Punkband benannt, die sehr erfolgreich war. Aber ursprünglich hat das gar nichts damit zu tun, sondern da ging es darum, dass man sagt, okay, das ist quasi so die unendliche Erlösung. Und vorher muss man das ewige Nichts oder so. Und vorher muss man ja so verschiedene, wird man so ganz oft wiedergeboren. Je nachdem, was man so gemacht hat, so vorher im Leben.
Okay, ja, klingt alles super.
Sich, da gibt es eine sehr komplexe Excel-Tabelle und da muss man dann die passenden Werte eingeben und dann kommt raus, ob man jetzt als kleine Mücke
Raupe.
Oder als Heuschrecke wiedergeboren wird oder als Kieselstein. Aha. Wobei Kieselstein ist eigentlich ziemlich hart, weil so ein Kieselstein lebt ziemlich lange, glaube ich.
Ja,
das ist das stimmt, ziemlich langweilig.
Vor allem, wann geht's über von Kieselstein zu Sand? Also... Ist ja auch gar nicht geklärt.
Nee, das ist nicht geklärt. Aber wie sich der Buddhismus, die Entstehung des Universums, wir kriegen dazu ja gleich noch ein bisschen Input, weil da gibt es ja zum Glück eine gute Antwort darauf.
Gott sei Dank.
Aber ich würde jetzt mal tippen, das ist jetzt eher mal ein Tipp, dass, wenn man sagt, man geht ins ewige Nichts, dann kommt die Welt ja vielleicht aus dem ewigen Nichts. Das heißt, da ist vielleicht ist in dem ewigen Nichts, wenn vielleicht ist ja die Welt so eine Art Simulation und vielleicht ist Buddha so eine Art Programmierer und vielleicht
wie kommst du denn darauf?
Naja, vielleicht hat Buddha die Welt irgendwie designt so. Also so wie dann Gott halt quasi.
Aber trotzdem vom ewigen Nichts dann einfach zu sagen, ja, vielleicht ist es eine Simulation.
Ja.
Also du hast mir keine Anhaltspunkte gegeben, um das nachzuvollziehen.
Ja, und ich glaube Buddha, ich weiß nicht, ich glaube Buddha ist tatsächlich, ich weiß auch nicht, ob der so ein, ich glaube der war eher so ein Erleuchteter, der dann auch auf dem Planeten Erde gewandelt ist, deswegen weiß ich jetzt auch schon, wahrscheinlich ist es gar keine Gottheit.
Das weiß ich auch nicht.
Schauen wir doch mal darin, schauen wir doch mal, was,
ja, bitte.
Was es wirklich dazu heißt in der
bitte.
Antwort. Ja. Sekunde, ich muss jetzt nochmal ganz kurz schauen.
Erleuchte uns.
Genau, da gab es wohl so eine besondere Veranstaltung von gutefrage.net, da konnte man alles Mögliche zum Thema Buddhismus fragen und der Buddhismus-Experte sagt hier, Die Entstehung des Universums ist ein wichtiger Aspekt im Buddhismus.
Mhm. Okay.
Da sich die Grundlage der buddhistischen Philosophie darauf aufbaut.
Okay.
Denn nach buddhistischer Weltsicht ist das Universum aus den Überbleibseln eines anderen Universums entstanden. Okay, das ist ja spannend. Das heißt, wir sind so ein bisschen so, wie wenn man so die Reste so aus dem Mittagessen von der ganzen Woche sich aufhebt und daraus macht man dann neues Mittagessen. So ist ungefähr unser Universum.
Eine super schöne Theorie. Also mit dem Universum ist es quasi genauso wie mit dem Leben, also mit dem Menschenleben, dass es quasi dann anders irgendwie weitergeht.
Ja, im
Prinzip schon. Finde ich super schön. Super schön.
Ja, oder dass du halt auch so alten Resten quasi was Neues baust.
Finde ich mega.
Und dann sagt er weiter, es gab eine unendliche Reihe an Universen, welche nach ihrer Existenz Grundlage für das nächste Universum waren. Die waren nach ihrer Existenz Grundlage für das nächste Universum. Ein Universum dehnt sich aus, bis es an einem Punkt kollabiert und aus diesem Punkt das nächste Universum entsteht. Es pulsiert sozusagen. Der Buddha selber sah dies bei seiner Erleuchtung. Ah ja, okay. Im Buddhismus ist das überhaupt so, dass es nichts gibt ohne Ursache, was in der abendländlichen Philosophie infiniter Regress genannt wird. Aber das Abendland ist jetzt ja, ist ja eher so im Westen, ja?
Nicht im Aber Westen. Ich finde auch die Ursache, da war einfach was davor, reicht mir theoretisch jetzt nicht unbedingt aus für eine Erklärung.
Also meinst du die Ursache? Ja, aber vielleicht gab's ja, vielleicht ist es ja quasi wie so ein Kreis.
Ja, so verstehe ich das schon auch. Wie so ein
Kreis, dass man dann immer aus den Resten, da kommt dann hier wieder was Neues. Und dann,
ja, aber was war denn vor dem Kreis? Darum geht's ja.
Ja, jetzt, okay, es geht ja noch weiter. Also infiniter Regress, denn man kann bei allem, was ist, immer nach dem davor fragen. Das ist ja das, was du sagst. Die Theorie von Gott verschiebt den Posten nur nach hinten. Weil man kann auch nach dessen Ursprung fragen. Insofern würde ich eine andere Erkenntnis über den Ursprung des Universums, die buddhistische Weltsicht, in Frage stellen. Okay, sogar der berühmte Philosoph Friedrich Nietzsche hat daran geglaubt und es die ewige Wiederkehr des Gleichen genannt. Von dieser Möglichkeit gehen heute auch hochseriöse Astrophysiker aus. Christopher Krachten hat mal dieses sehr gute Video dazu gemacht. Das können wir jetzt leider nicht sehen. Okay, aber im Prinzip lässt sich diese Frage dann auch immer noch nicht beantworten. Also diese Frage, okay, was war davor? Ist quasi, gibt's nicht. Also die beantwortet auch der Buddha nicht. Der sah einfach nur die Lösung darin, dass es nichts ohne Ursache gibt. Also quasi, es gibt immer quasi ein davor. Also es gibt kein ursprüngliches Sach. Also das ist einfach ein unendliches Ding. Das ist,
Das finde ich aber trotzdem irgendwie super schön. Und ich weiß, dass ich das nämlich auch mal bei Leschs Kosmos, glaube ich, gehört habe von dieser Theorie, dass es, dass das Universum quasi pulsiert. Also dass es gibt eben drei oder vier verschiedene Theorien darüber. Es gab den Urknall und dann dehnt sich das Universum aus.
Ja.
Und dann gibt es eben die Möglichkeit A, es dehnt sich aus bis zu einem gewissen Punkt.
Ja.
B, es dehnt sich unendlich aus.
Ja.
Und C, es dehnt sich bis zu einem gewissen Punkt aus und fällt dann wieder zusammen. Und dann gibt es eben noch die Folgetheorie, wenn es zusammenfällt, könnte das auch dann quasi das sein, was dann eine Art nächsten Urknall wiederum auslöst.
Aber
das ist aber auch 16. Wissen.
Wie kam es zum Urknall, frage ich mich.
Ja, Mensch, wenn wir das jetzt wissen würden, dann würden wir, glaube ich, hier nicht sitzen. Wollen wir das jetzt wirklich besprechen?
Ja, ich dachte, vielleicht hast du noch eine erleuchtende Idee für uns.
Nee, also nicht eine, die bestimmt irgendwie die letzten 2000 Jahre irgendwie
den Haufen wirft.
Ja. Über den Haufen wirft oder irgendwie was Neues in die Diskussion reinbringen würde.
Ja, ich habe mich halt wirklich gefragt gerade, vielleicht war es ja wirklich was ganz Banales. Vielleicht war es ja wirklich einfach, vielleicht war der Urknall tatsächlich auch so eine Art, eine hochentwickelte Zivilisation schon, die dann irgendwie mit so supermodernen Waffen, die noch moderner waren als Atomraketen, da dann irgendwie sich beschossen haben. Und dann gab es den Knall, der das ganze Universum
quasi. Und die haben davor quasi, und die haben davor quasi im Nichts gelebt, meinst du?
Nee. Also nach dem Buddhismus, also das ist jetzt immer eine buddhistische Theorie dazu, gab es dann einfach vorher eine Zivilisation, und davor gab es dann ja auch schon eine Zivilisation.
Ah, ja, okay, verstehe, verstehe. Ja. Ja, okay, ja.
Und wenn, und vielleicht war es ja so, dass dann quasi, dass man ja gesagt hat, okay, gut, wenn es keine ursprüngliche Existenz gibt, die das quasi angefangen hat alles, vielleicht hat das auch was mit Zeitreise zu tun. Dann könnte ich mir so diesen Kreis erklären, dass einer dann irgendwie, aber ich bin mir auch nicht sicher mit dem Ganzen. Also, ich muss da, glaube ich, nochmal in mein philosophisches Labor, muss da nochmal ein, zwei Sachen bei Kant und Hegel nachschlagen.
Ja.
Und vielleicht in einem oder anderen Physik-Schullehrer.
Glaubst du, die können dir bei deiner Science-Fiction da weiterhelfen?
Vielleicht. Aber ich fände es trotzdem, vielleicht werde ich ja Science-Fiction-Buchautor.
Ja, oder so ein neuer L. Ron Hubbard oder so. Deine
eigene ja, je nachdem, Sekte. Wenn das nicht klappt, ja. Mit der Science-Fiction-Karriere, dann vielleicht doch religiöser Führer.
Ja.
Ja, cool.
Cyber-Buddha.
Cyber-Buddha. Cool, dann haben wir doch diese Frage, denke ich, gut geklärt.
Wir haben sie mal vorgelesen und haben dazu einen Experten zu Wort kommen lassen.
Ja, aber es gleichzeitig auch kommentiert.
Ja, genau.
Nächste Frage. Warum sind manche so unfähig zu fotografieren? Wenn ich meiner Frau die Kamera in die Hand drücke, bin ich zu 90% sicher, dass die Fotos unscharf oder verwackelt werden. Ist das so schwer, für ein paar Sekunden stillzuhalten und den Auslöser richtig kräftig auf einen Zug zu drücken? Ich verstehe es nicht. Echt.
Also, ich finde die Frage super, weil mir das auch oft gesagt wird, dass ich
zu keine dir Fotos wird es gesagt. Ja,
dass ich keine Fotos machen könnte, wo ich überhaupt nicht der Meinung bin. Also, wirklich. Ich bin nicht der Meinung, dass die Fotos so schlecht seien.
Kannst du mal ungefähr sagen, was sind das für Situationen, in denen du Fotos machst? Also auch, sage ich mal, wenn du jetzt irgendwo im Urlaub wärst oder so? Oder?
Ja, genau. Wenn so ganz klassische Situationen, man hat
jetzt irgendwie eine Gruppe. Oder so und dann,
man ist eine Gruppe, genau. Ja. Und dann soll einer ein Foto machen. Und dann sage ich, ja, hey, ich mache das schnell. Und dann wird immer gesagt. Dann
rollen alle schon mit den Augen.
Das ist aber, sagen, ja, genau. Oh,
das ist eine gute Idee.
Das ist nicht an, das so, wie ich
flüstern,
wollte.
Zum Murmeln.
Ja, genau. Weil ich ewig, die App hat sich geschlossen. Kannst du noch, ich bin hier irgendwie auf den Knopf gekommen. Du musst den Code nochmal eingeben.
Da fängt die Rest der Gruppe an, fängt an, sich zu beraten.
Und dann sage ich,
von dir abzuwenden.
Genau, und dann sage ich, ja, wo geht denn hier der Blitz an beim iPhone? Und dann sagen alle schon, oh. Und, keine Ahnung.
Okay, also verstehe. Also du hast tatsächlich den Ruf, keine guten Fotos zu machen.
Ja, aber das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich finde meine Fotos super.
Also ich habe zumindest einmal mit dir zusammen Fotos gemacht. Da haben wir, das ist quasi das einzige Werbefoto sozusagen für den 1000-Fragen-Podcast.
Das ist jetzt auch nicht vielleicht das allerbeste Beispiel.
Aber da hast du zumindest mit sehr viel Enthusiasmus warst du dabei. Also
ja,
das
genau.
Kann man dir nicht vorwerfen. Also,
ja,
du hast ja so mein ganzes Zimmer damals umgestellt und umdekoriert, um damit so eine möglichst gute Atmosphäre zu kreieren. So, also das fand ich schon gut.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich Leute, bei denen habe ich den Eindruck, dass die nicht so mit so nicht Fotos machen können. So, die machen dann auch so, man gibt denen so die Kamera, wird ein aufwendiges Gruppenbild inszeniert und so. Und dann schaut man auf das Handy danach und dann haben die erstmal ein Foto gemacht, was schon mal keine gute Idee ist. Also, weil natürlich immer irgendeiner schaut irgendwo anders
hin. Ja, ich mache immer mindestens 10.
Ja, das ist schon mal der richtige Ansatz, würde ich sagen.
Ja, genau, aber dann ist trotzdem halt eigentlich 10-fache Enttäuschung.
Ach so, meinst du das? Jetzt hat er schon 10 gemacht.
Ja, schon.
Und trotzdem waren bei 9 Stück sein Daumen davor.
Ja, schon.
Und beim 10. hat er irgendwie sich selber fotografiert.
Das 10. war ein Selfie.
Das war ja eine Zeit lang so ein Prank. Was immer so Jokes da gemacht haben. So kannst du mal ein Bild von uns machen? Und so, ja klar, und dann war da so ein Bild von der Person selber drauf.
Also so, ja, das finde ich auch super lustig. Also lache ich immer noch drüber.
Findest du das auch ein Joke, den kann man 2021 noch machen?
Den kann man auch noch 2022 machen, bin ich mir sicher. Okay. Meine Prognose.
Ich glaube tatsächlich, dass, also von meiner Warte aus würde ich sagen, dass es eigentlich Handys oder die Handys, die mittlerweile so gute Kameras haben, wirklich schwerer gemacht haben, ganz miserable Fotos zu machen. Ich glaube, das war so in der Digitalkamera-Zeitalter oder wahrscheinlich noch sogar da davor, also im analogen Fotografieren, war das noch deutlich problematischer, weil auch die Kameras zum Teil ja deutlich komplizierter waren.
Ja, also auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube, dass das schon das Fotografieren demokratisiert hat.
Ja, und das ist ja jetzt quasi auch wieder das, wo es von weg geht, wenn man sagt, okay, nee, Filmkamera oder irgendwelche Hipster-Kameras, die irgendwie zurückgezogen werden müssen, wo man so ewig an so Rädern dreht und so, bis dann irgendwie ein Blitz entsteht oder was weiß ich. Da wird das ja quasi wieder entdemokratisiert und wieder zu so einer elitären Sache gemacht, wo man dann Leute ausschließen kann, die sich das nicht leisten können, sich damit auseinanderzusetzen oder auch vom Geld einfach nicht leisten können, da mitzumachen.
Geht's darum beim Hipster sein?
Ja, es geht schon immer um Distinktion, oder nicht?
Stimmt wahrscheinlich, ne? Also das war mir noch nie so. Das war mir noch nie so klar. Irgendwie wurde es mir, auch wenn es also auf der Hand liegt, aber mir war es noch nie so klar, dass es eigentlich beim Hipster-Sein ja immer darum geht, sich irgendwie möglichst von anderen abzugrenzen. Also heutzutage, darüber haben wir bestimmt auch schon mal gesprochen, es war vor, glaube ich, letztes Jahr oder so noch schlimmer oder vor 2 Jahren. Das war ja irgendwann, dann war ja alles Hipster. Und das hat mich dann auch irgendwann genervt, weil alles, was, sage ich mal, nicht super Mainstream angepasst ist, Radio irgendwie Antenne Bayern so, war dann schon irgendwie Hipster. So. Also jede Form der etwas aufwendiger gestalteten Frisur als einfach sich quasi mit der Nagelschere die Haare abzuschneiden, galt dann schon irgendwie als Hipster oder so. Also weißt du, was ich meine? Ob du jetzt so ein Modeboutique-Dulli bist oder als ob du jetzt irgendwie so der krasseste Indie-Freak bist, der nur so Schallplatten zu. Also es war alles schon Hipster dann irgendwie für
auf einen gewissen Punkt. Was aber bei dieser Bewegung, Kultur, wie auch immer, dann halt immer so im Kontrast steht, ist dann eben diese vermeintliche Offenheit plus dieser Widerspruch, überhaupt nicht offen zu sein, sondern eben alles, was man macht, eben eigentlich als Abgrenzung zum anderen und auch irgendwie halt so eine wahnsinnig privilegierte, reiche Scheiße, weil das musst du dir alles leisten können. Du musst dir voll leisten können, zu sagen, ich will nicht dazugehören, ich will anders sein, ich kann anders sein, und weiß ich nicht, das ist irgendwie ganz, ganz schlimm. Ist aber auch ausgestorben, oder?
Also, ich bin mir nicht sicher. Also, ich glaube, es gibt schon eine Fortführung dessen. Also,
ja,
Es gibt zum Beispiel in Würzburg, eine Location, ich nenne es mal jetzt eine gastronomische Location.
Aha.
Und würde ich sagen, so das war so, kommt so aus diesem, kam so für mich aus diesem Hipster-Bereich. Und da sind schon noch so die Leute übrig, auch so die, oder neue Leute auch, die das dann für mich auch so verkörpern. Das ist so, wie wenn man so sagt, so, ja, naja, das ist so ein bisschen so klein Berlin halt so, oder so wie ich mir halt Berlin irgendwie, oder wie sich die Leute halt in der Provinz vielleicht Berlin auch so vorstellen.
Ja, verstehe. Ja.
Und da ist man dann schon noch so, glaube ich, ein bisschen, dass man irgendwie auch so modisch versucht, sieht jetzt vielleicht alles wieder ein bisschen anders aus. Also die Geisteshaltung ist doch, glaube ich, ähnlich. So, ich rauche jetzt hier meine gedrehte Kippe und trink irgendwie.
Ja, vielleicht ist das dann tatsächlich der Zauber der Kleinstadt, wo sowas einfach alles ein bisschen länger braucht. Braucht länger, bis es da ist und braucht auch länger, bis es wieder geht.
Aber was kommt denn nach dem Hipster?
Das ist eine gute Frage.
Was füllt das Hipster-Vakuum dann? Oder weiß man es noch nicht wegen Corona, weil man jetzt noch nicht so genug Zeit hatte, um
Weltstudien durchzuführen? Erstens das auf jeden Fall. Und zweitens kann ich hier aus dem wunderschönen München auch nur sagen, höchstwahrscheinlich Duschbag oder so. Oder halt der Schnösel ist anscheinend wieder im Kommen.
Ist im Kommen oder war er nie weg?
Ja, ich glaube, der war nie weg. nee, da müsste ich noch mal intensivere Feldstudien betreiben und mich wieder unter Leute werfen, um das vielleicht zu beobachten. Ich hatte das Gefühl, dass so eine Art, ja, nee, das ist jetzt auch keine tolle Beobachtung. Ist eigentlich egal. Ich bin bestimmt bald mal wieder irgendwie in Berlin, warum auch immer, und dann werde ich berichten.
Das freut mich sehr.
Ja.
Noch eine Sache zum Fotografieren. Weil du weißt ja auch, ich fotografiere ja selber auch ganz gerne, auch analog, das habe ich irgendwie vor so zwei Jahren angefangen. Und allein das zu sagen, bin ich schon peinlich berührt.
Weil, ja, verstehe ich.
Weil, und das ist auch wirklich traurig, ich traue mich gar nicht mehr mit dieser Kamera irgendwie vor die Tür zu gehen, weil ich mir denke so, wenn mich irgendjemand so sieht, wie ich da irgendwie so rumgangster mit dieser Kamera in der Hand und dann so irgendwie so... irgendwie so mich auf dem Boden rumrobb, um irgendwie so eine Taube zu fotografieren, da denkt sich doch jeder völlig zu Recht.
Ja.
Vollidiot.
Ja.
Kompletter Vollidiot.
Ja, finde ich aber auch schön.
Jetzt, da kann ich jetzt natürlich sagen, so, ja, es sollte mir ja egal sein, was da die anderen Leute denken, aber es ist ja mehr so dieses, was für ein prätentiöser Depp.
Ja.
So, also das ist so, und das bin ich vielleicht, aber das will ich mir ja selber nicht eingestehen. Und da wünschte ich mir fast ein bisschen weniger selbstreflektiert zu sein, damit ich da nicht so ein Problem damit hätte.
Ja.
Ja, so viel dazu. Also das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass man da vielleicht gar nicht fotografiert, liebe Fragesteller.
Ja, ich glaube auch, dass das zum Beispiel bei mir so der Fall wäre.
Ja.
Okay. Ja, weil es ist ja wirklich, weil dann musst du es halt auch durchziehen. Diese Selbstreflexion bringt ja in der Sekunde gar nichts dann.
Nee.
Weil sie macht dir das Leben nur zur Hölle.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Und so habe ich das dann zum Beispiel beim Fahrradfahren gemacht. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann kaufe ich mir doch einfach diese enge, blöde Kleidung. Irgendwas wird da ja wohl dran sein. Und jetzt fahre ich rum wie der größte Vollidiot, wo ich früher gesagt habe, das ist das Spießigste, was es auf der Welt gibt.
Aber du ownst das jetzt auch, oder?
Genau, man muss es dann embracen.
Okay, das ist wichtig. Ich glaube, das ist vielleicht allgemein eine gute Message eigentlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, seid stolz auf euch selbst, embraced euch, ownt euch.
Ja.
Und lasst euch nicht unterkriegen.
Genau, macht's wie Korben und benutzt einfach den Begriff ownen, was auch immer der in dieser in diesem Bereich bedeutet. Ist der nicht ein bisschen veraltet? Ich kenne ownen nur aus dem Gaming, wenn man jemanden sehr krass fertig macht, quasi.
Ah, okay. Ja, ich habe das irgendwie aufgeschnappt. Also immer so. Also ich habe auch keine Ahnung, ob das eine korrekte englische Formulierung
ist. Owned euch?
Nee. Die Person owned etwas.
Okay. So. Aber wenn Sinne man sich von, selbst, ja?
So, nee, also im Sinne so von, die Person macht was.
Aha.
Und die hat da auch keine Zweifel. Also die macht das mit vollem Commitment, mit vollem Einsatz.
Und stolz wahrscheinlich.
Und stolz auch. Ja, stolz auch drauf.
Ja.
So würde ich das erklären. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das korrekt ist.
Ja.
Mir ist in letzter Zeit häufiger mal aufgefallen, dass ich nämlich sage, wir hatten ja letzte Woche die Folge mit den coolsten Wörtern.
Ja.
Und ich hatte nämlich erst über folgendes Wort nachgedacht. Das würde ich jetzt nämlich noch, kleiner 1000 Fragen Nachtrag. Mhm. Und zwar, es gibt einmal das Wort konsterniert.
Oha,
okay. Und das bedeutet bestürzt, fassungslos. Und dann ist mir aufgefallen, ja, das wollte ich zuletzt häufiger mal sagen. Dummerweise habe ich aber gesagt, und da stehst du natürlich wirklich da, wie der allergrößte Idiot. Falls es jemand merkt, habe ich gesagt, konstatiert, was bedeutet feststellen. Oh. Und, also es ist nur ein Buchstabe Unterschied.
Ja.
Aber trotzdem auch ein bisschen dämlich.
Das ist sehr lustig. Ich finde, es gibt also wenig, was so lustig ist, wie Leute, die ganz selbstbewusst falsche Sachen einfach aussprechen. Oder
das irgendwie stimmt.
So. Ich habe einen Bekannten, der hat mal in einer abendlichen Diskussion sehr lange über die Granulierung der Gesellschaft gesprochen. Und ich weiß bis heute nicht, was er gemeint hat. Ich kann es mir vorstellen, ich bin mir aber nicht sicher,
aber ob man das so sagt. Aber es ist auch niemand eingeschritten, oder? Also es ist niemand hat gesagt so,
nein,
was soll das,
nee.
Was? Okay.
Aber man fragt sich bis heute noch und es ist ein lustiger Running Gag geworden.
Okay, funny.
Ja.
Lass uns zu unserer Rubrik kommen, zum...
Sehr gerne.
Wie heißt die nochmal? Sorry, dumme Frage, aber Intro ab. letzte Woche gesprochen. Du hast erst gesagt, du wolltest erst was fragen zu deinem Schneider. Du wolltest erst was fragen zum Schuster. Thema Schuster, weil du hattest da jetzt, du hattest da so Probleme mit einem Schuster. Jemand wollte deine Schuhe reparieren. Mhm. Das heißt, bevor wir jetzt zur eigentlichen Frage kommen, wir haben dann nicht was anderes gefragt, wollte ich jetzt nochmal von dir hören, hast du denn da jetzt, gibt es da Neuigkeiten aus dem Feld?
Leider noch nicht. Okay. Leider noch nicht. Ich werde aber natürlich berichten. Ich hatte gestern, habe ich gegoogelt, ob ich zum Schuster kann in meiner Nähe, und ungelogen, die haben alle in den nächsten 5 Minuten zugemacht, und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, hab jetzt auch keinen Bock. Das ist anscheinend auch so eine Branche, wo man samstags einfach nur von 12 bis 14 Uhr arbeitet. Ich meine,
finde ich völlig okay.
Good for them. Ja. Samstags arbeiten ist scheiße. Aber das ist alles nicht so nutzerfreundlich, muss ja, ich leider sagen. Ja,
dazu auf jeden Fall ein Gedanke, das kam, ja. Ich, habe ich natürlich schon sehr oft gedacht, also alles, was so, alle Geschäfte, die so unter der Woche vor allem aufwarmen.
Ja, das frage ich mich auch.
Da denke ich mir so, ja, checkt ihr nicht, dass
für
die
wen
anderen
seid ihr denn
auch
gemacht?
Jetzt alle arbeiten.
Genau.
Die anderen und ich sind alle bei der Arbeit.
Ja, genau. Und ich frage mich auch, wie kann das denn sein, dass sie überhaupt Gewinn machen? Jetzt mal abgesehen, ob egal ob Pandemie ist oder nicht, wie können denn da Leute sich leisten, da in diese Läden zu gehen, die von 10 bis 18 Uhr offen haben?
Ja, das ist, also wenn, dann machst du doch als Einzelhändler, wenn du smart wärst, dann würdest du aufmachen von 8 bis 10, dann in der Mittagspause von 10 bis vielleicht halb 2.
16 Uhr oder so?
Und dann würdest du, nee, dann würde ich nochmal, dann würde ich noch mal so von 16:30 oder so bis vielleicht 19 Uhr aufmachen.
Und dann?
Aber wahrscheinlich ist das halt sehr schwer zu organisieren mit dem Personal.
Nee, also ich würde, wenn ich so ein Geschäft hätte, ich hätte offen von 6 bis 10 und dann von 16 Uhr bis 22, 23 Uhr.
Ah ja, okay, aber ich glaube, dass es auch noch Leute gibt, die erledigen Sachen in der Mittagspause.
Ah, okay, stimmt.
Die Gruppe wäre dann raus. Ich würde dann eher den frühen Nachmittag nochmal rausschälen. Weil,
ja, okay, das könnte man sich überlegen, so dass du sagst, okay, ich mache von 12 bis 10. Also 22 Uhr.
Bis 22 Uhr, ach so.
Ja, natürlich. So wird es doch auch in Spanien gemacht. So wird es überall außerhalb von Bayern gemacht.
Ja. Ja, also dann bis 22 Uhr wäre ich echt sehr ungern, glaube ich, dann beschäftigt im Einzelhandel, weil das ist, glaube ich, dann schon echt ein bisschen viel.
Naja, du arbeitest ja nicht durch. Das ganze Leben ist ja anders aufgestellt dann.
Das stimmt. Gut, also auf jeden Fall, das war jetzt der kleine Exkurs. Die eigentliche Frage, die wir gestellt haben, war, was kostet ein Anzug vom Schneider? Hallo Leute, wenn man sich mal einen Anzug schneidern lassen will, was kostet das denn ungefähr? Ist das für Normalverdiener überhaupt eine Alternative zum Anzug von der Stange? Und kostet das ein Vermögen? Muss man da handeln beim Preis? Viele Grüße, euer 1000-Fragen-Podcast. Und da haben wir 3 Antworten bekommen, Leo.
Ja.
Und zwar, die erste Antwort lautet, so ein richtig individuell maßgeschneiderter Anzug vom Schneider mit mehreren Anproben liegt um die 5.000 Euro. Kann natürlich ohne weiteres teurer werden, wenn der Schneider sehr bekannt ist oder der Stoff von außergewöhnlicher Qualität. Das finde ich schon spannend. Ich muss sagen, das hat tatsächlich meine Schätzung wirklich nochmal übertroffen. Ich wäre für einen normalen geschneiderten Anzug von max 2.000 Euro ausgegangen.
Krass, nee.
Aber das war dir schon klar, dass das anders ist.
Ja, 2.000 Euro kosten ja schon gute Anzüge von der Stange quasi.
Ja. Ich dachte aber, wenn du halt einen No-Name-Schneider hast.
Ja, stimmt. Wenn du so einen Schneider-Azubi hast, der irgendwie seine Zwischenprüfung oder so machen muss.
Hast du halt so 3/4 Hosen an.
Ja, schon. Da kannst du dann vielleicht ein Schnäppchen abgreifen. Aber deshalb habe ich ja schon letzte Woche gesagt, dass es günstiger ist, irgendwie ins Ausland zu fliegen und sich da einen machen zu lassen.
Das hat nämlich auch jemand geschrieben. Du hast ja Marokko letztes Mal als Beispiel angeführt. Ja. Und hier hat noch jemand geschrieben, mein Kollege fährt in den Urlaub Polen und lässt es dort machen. Andere nach Thailand.
Ja, habe ich auch schon gehört, ja.
Also ist das offensichtlich auch noch eine Option. Aber vielleicht tatsächlich ja, also weiß nicht, wie man das moralisch jetzt bewerten muss, ob man das moralisch bewerten muss. aber fand ich jetzt auch okay. Ich habe wegen
Sagen wir es mal so, ich verstehe, wenn man wenn man schon dort ist, weil man Urlaub macht und dann sagt, okay, jetzt nehme ich mir noch einen Anzug mit, weil die andere Frage ist, kannst du es denn moralisch vertreten, einen Anzug für 5.000 € zu tragen? Oder?
Naja, weiß ich nicht. Man kann ja jeder selber überlegen. Ich meine, andere Leute kaufen sich für 5.000 € Warhammer-Figuren. Also, ob du das jetzt, also
Ja.
finde ich legitim. Also jeder
Ja,
soll sein,
ja,
also wenn du
ja.
jetzt nicht das irgendwie, finde ich immerhin besser, als wenn du es an 5.000 € bei Amazon ausgibst.
Na gut, okay.
Würde ich jetzt
Und
sagen. Ja.
wenn Amazon jetzt einen sauguten Schneider hat und dir dafür ja 300 € einen Anzug schneidert?
Dann würde ich überlegen, wahrscheinlich würde dann nicht mehr so gut, nicht mehr so viel bei diesem Anzugmacher hängen bleiben. Weil ich ja davon ausgehe, dass wenn ich das jetzt in einem anderen Land mache, dass da dann ich zwar weniger Geld ausgebe, aber dass mein Geld da dann mehr wert ist. Ich habe jetzt auch mal in dem anderen, ich habe extra jetzt nämlich mal recherchiert, ja, die
Ja.
1000 Fragen
Ja.
Recherche.
Okay.
Und zwar habe ich mal geguckt, ja, was ist denn jetzt hier mit, also vorausgesetzt, ich habe jetzt mal hier gesehen, TripAdvisor, ja, da hat nämlich
Ja.
sich auch erkundigt nach Anzugschneider in Marrakesch. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Marrakesch sich in Marokko befindet.
Ja, ist so, ja.
Okay, danke. Und hier hat nämlich auch jemand gefragt, Servus, ich möchte im nächsten Monat für 4 Tage nach Marrakesch und spiele mir den Gedanken, einen Maßanzug schneidern zu lassen. Und der will dann wissen, wie teuer das ist. Er hat nämlich in einem englischen Forum gelesen, dass anscheinend jemand aus England sich einen Anzug hat schneidern lassen für umgerechnet 180 €, was natürlich
Genau.
jetzt mit der Information, die wir gerade hatten, 4.800 € billiger wäre,
Ja.
als das in Deutschland wäre. Und da gab es auch Antworten drauf. Da hat jemand geschrieben: Guten Abend, ich kenne viele Schneider in Marrakesch. Leider, wenn ich Hosen und Anzugssakkos kürzen will, fahre ich zu einer bekannten Schneiderin in Dukala-Region Altstadt. Mein Schneider in Marrakesch empfiehlt mir, öfter Anzüge bzw. Klamotten von Europa zu kaufen, da die Qualität und der Schnitt stimmen und Preis auch in Ordnung ist. Die Marokkaner selber fahren nach Ausland, Spanien, Frankreich, Türkei speziell, um sich modern zu kleiden. Ich würde nicht empfehlen, einen Anzug in Marokko schneidern zu lassen.
Okay.
Also diese Person sagt, kann man machen lassen, ist aber nicht so geil.
Ja.
Und jemand anderes sagt, warum sollen die im Königreich schlechter sein als in Ägypten? Wer sein Handwerk gelernt hat, schneidert auch Maß. Vielleicht nicht innerhalb von 4 Tagen und sicher auch nicht so schnell wie in Thailand. In jeder Schneiderei hängt der Meisterbrief an der Wand. Wichtig ist, dass ein guter Stoff ausgesucht wird, den der Schneider zusammen mit dem Tuchmacher aussucht. Fünf
Na, ich
Anproben,
glaube, dass
bevor
da
das
schon
Garn ab.
auch mehr mit reinspielt als der gute Stoff. Also du glaubst, ich glaube schon, dass man auch
Ja.
so ein bisschen auf dem Laufenden sein muss. Was ist denn gerade Mode? Ist es der Zweireiher? Ist es ein
Der
Einreiher oder so?
Dreireiher, ist es der Vierreiher, ist
Genau,
es der
genau.
Fünfreiher, ist
Ja.
es der Fischreiher?
Danke.
Callback! Dann zurück sind die Vogelwitze.
Ja.
Leo, es gibt noch eine Antwort und
Ja.
zwar.
Die ist wahnsinnig rassistisch, deshalb können wir die wahrscheinlich nicht vorlesen.
Achso, okay.
Nee, keine Ahnung, habe ich jetzt einfach mal gemutmaßt.
Nee, nee. Nee, hier hat noch jemand geschrieben, auf meine Frage hin, naja, maßgeschneidert ist nicht maßgeschneidert, es gibt auch maßgeschneiderte Anzüge aus billigen Materialien, genau wie billige von der Stange. Die kosten dann nur ein paar hundert Euro und du zahlst praktisch fast nur für die Zeit zum Schneidern. Aber der anständige Anzug kostet zwischen 4.000 und 8.000 €. Und damit komme ich zu dem Ergebnis, dass ein maßgeschneiderter Anzug in der nächsten Zeit bei mir auf jeden Fall nicht ansteht. Auch wenn ich dachte, das wäre vielleicht eine coole Sache, nicht irgendwie so eine. Ich dachte, also mein Gedanke war wirklich, ich dachte nur so, hä, wieso soll ich irgendwie so eine große Firma unterstützen, wenn ich vielleicht einen besseren Anzug direkt hier irgendwie aus individuell gemacht vor Ort mir machen lassen kann. Aber es ist, glaube
Man
ich, doch
merkt,
eher eine.
das System hat sich schon aus Gründen durchgesetzt, irgendwie.
Ja, wobei auf der anderen Seite wäre natürlich, wenn man dann nur noch diesen maßgeschneiderten Anzug tragen würde,
Da wird es sich
dann würde
vielleicht
sich
auch
vielleicht
lohnen, ja.
finanziell schon wieder rechnen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber soweit ich weiß, selbst wenn du so einen Anzug von der Stange kaufst und gehen wir mal davon aus, du zahlst halt jetzt 800 € oder so,
Wäre
dann
schon
wird
ein
er
besseres Modell, also wäre auf jeden Fall
ja,
schon
genau,
etwas besseres
ja,
Modell, oder? Oh,
dann,
ja.
also das wär ungefähr der zehnfache Preis von dem, was ich für meinen Anzug gezahlt habe. Dann wird er ja auch noch quasi nachträglich angepasst an dich.
Stimmt. Stimmt
auch. Das ist
auch
dann jetzt vielleicht nicht unbedingt der Maßanzug, aber die Beine werden gekürzt. Ich glaube, die Ärmel und auch der Rücken quasi, dass es eben perfekt passt, wird angepasst. Aber wenn man so, ich sag mal, volatile Gewichtszustände hat, dann lohnt sich das einfach nicht.
Apropos Wörter benutzen, von denen man nicht ganz sicher ist, was sie bedeuten. Volatil, was würdest du sagen, wie viel Prozent Sicherheit würdest du dir da selber geben, ob du das jetzt gerade richtig angewandt hast? Ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Ich frag mich bloß, ich kann es ja mal nachschauen.
Es ist ein...
Du meinst jetzt wahrscheinlich im Sinne von
Volatil, oder? Ah, was habe ich gesagt?
Ich glaube, Volatil gesagt.
Fuck, nein, das heißt Volatil.
Ja,
peinlich.
Das bedeutet sowas wie...
unbeständig. Sprunghaft.
Unbeständig, ja. Oder im Sinne der Chemie bedeutet es flüchtig, verdunstend.
Ja.
Und im Sinne des Finanzwesens bedeutet das unbeständig, sprunghaft, ja.
Genau, volatil, nicht volantil. Tut mir leid, peinlich. Jetzt fühle ich dieselbe Scham wie du damals im Theorieunterricht. Also, das weiß ich nicht mehr, aber konsternieren und konstatieren.
Ah ja, okay, das war das Ding.
Aber ich fühle die Scham aus dem Theorieunterricht.
Ja. Ja. Okay, jetzt geht es noch quasi darum, eine Frage zu stellen. Wenn du keine hast, hatte ich eine.
Ja, ich würde jetzt auch nochmal die Schusterfrage hinten anstellen, bis ich dieses Abenteuer hinter mir habe. Und dann habe ich da vielleicht noch bessere Erfahrungsberichte und auch einen besseren Einblick in gute Fragen, die man stellen kann. Also stell ruhig.
Genau, und zwar hatte ich heute Nacht die Situation, dass ich aufgewacht bin und ich dachte, es kommt jemand zur Tür rein.
Mhm.
Und hatte auch meine Augen offen, aber ich konnte nichts machen.
Das ist Schlafparalyse, das ist super Akku.
Genau, Schlafparalyse. Und ich habe so gesagt, so hallo, hallo, hallo. Und ich dachte, mich kann auch keiner hören. Und dann was tatsächlich passiert ist, dass meine Freundin mir zweimal so richtig derbe Ohrfeigen gegeben hat.
Das
bis
ist
ich
dann
wirklich aufgewacht bin. Und dann hatte ich tatsächlich wohl auch in echt hallo, hallo gesagt, so. Weil, also ich wollte einfach nur versuchen, ob ich sprechen kann. Deswegen hatte ich mehrfach so hallo, hallo, hallo gesagt. Und dann hatte ich auch tatsächlich gesagt und ich sah wohl sehr verängstigt aus. Und genau, und dann hat sie mich quasi so aufgeweckt. Und dann war ich tatsächlich auch wach und war dann auch ganz froh drum. So, und jetzt wollte ich wissen, Schlafparalyse von dem Phänomen haben bestimmt schon viele gehört. Jetzt wollte ich wissen, ist das dann, was ist denn da die richtige, wie verhält man sich denn da richtig? Also wenn man merkt, jemand anderes ist dann in so einer Situation, ist das dann okay, diese Person dann aufzuwecken? Oder soll man die einfach machen lassen?
Also das ist nämlich, soweit ich weiß, eben das Gemeine, dass so eine Schlafparalyse einfach nur ultra aggro ist und es gibt nicht so eine gute Möglichkeit, da rauszukommen. Und ich glaube, dass so eine gemeine, also diese martialische Art des Aufweckens nicht die beste Form ist, wenn ich mich nicht täusche.
Die beste Form?
Nicht die beste Form.
Ach so. Ich habe auch gesagt, ist es nicht so ein bisschen so, wie wenn du jedes Mal deinen Computer so runterfährst, indem du einfach den Stromstecker rausziehst?
Ja.
Aber genau, also das würde ich gerne von der Community wissen. Vielleicht haben die damit ja auch schon Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich würde mich auch interessieren, eure Erfahrungen mit Schlafparalysen. Ist, finde ich, ein total spannendes Thema.
Ist sau spannend, aber ich wundere mich, dass du das so laissez-faire angehst. Das finde ich irgendwie, finde ich schön.
Ja, also es war jetzt auch nicht ganz schlimm. Also ich kannte, okay. Ich wusste ja schon um das Phänomen und schon während es passiert ist, habe ich vermutet, dass es auch
sowas
das ist. Sein könnte. Also irgendwo in meinem, ich kann mich jetzt ganz gut daran erinnern, dadurch, dass ich da halt gleich aufgewacht bin.
Ja.
Deswegen ist es noch sehr präsent. Und ich kann mich erinnern, dass irgendwo in einem Teil von meinem Unterbewusstsein schon das Ding war, vielleicht ist das jetzt eine Schlafparalyse auch einfach nur. Genau, ist, denke ich, ein weit verbreitetes Ding. Finde ich total spannend. Lass uns nächste Woche drüber sprechen. Jetzt sind wir auch schon über der Zeit. 1 Stunde, 3 Minuten haben wir aufgenommen. Und würde sagen, wir verabschieden uns.
Ja. Und nur eine halbe Stunde schafft es in die Sendung.
Ja, wahrscheinlich. Das seht ihr dann. Das seht ihr dann am Endprodukt.
Ja. Okay, ja, cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Like, it's racing.
Ja.